Luke Littler gewinnt Woche 5 der Premier League. Wir sprechen darüber in dieser Folge mit einem frisch gebackenen European Tour Qualifikanten und Next Gen Champion. Über Littler, Price und Co. spricht heute nämlich Florian Price.
Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Dartsline.de Podcast, die zweite Folge in dieser UK Open Woche. Ich bin Kevin Schulte und wir sprechen über den 5. Spieltag der Premier League, aber nicht nur das, es geht auch um die bisherige Laufbahn und die Ambitionen von einem der größten deutschen Darts-Talente aktuell, denn zugeschaltet ist heute Florian Price. Hi, grüße dich.
Hi, servus.
Ja, wenn ihr jede Woche eine zweite Folge hören wollt, dann seid ihr bei Patreon genau richtig. Dort könnt ihr uns den Checkout-Podcast gegen einen kleinen Obolus unterstützen und erhaltet jede Woche diese zweite Folge. Diese Folge ist im Feed ja sowieso für alle zu hören, weil es sich um die erste Zusatzfolge im Monat handelt. Link zu Patreon ist in der Folgenbeschreibung, genauso unsere Social-Media-Accounts und der Newsletter von unseren Freunden bei Sport1. Gut, dann lass uns mal reingehen, Florian. Wir sprechen über die Premier League erstmal ganz kurz und bündig. In Cardiff wurde gespielt, zwei Lokalmatadoren am Start, zwei Waliser. Ganz generell, wie blickst du so auf die Premier League? Bist du jemand, der viel verfolgt, wenn es irgendwie geht, oder eher weniger?
Wenn ich ehrlich bin, ich verfolge eigentlich jedes Turnier, nicht nur die Premier League, sondern eigentlich echt alles, weil es mir einfach Spaß macht zu gucken und so.
Aber bist du jemand, der sich als Darts-Nerd bezeichnen würde, wenn du so viel schaust und natürlich generell viel spielst? Wie würdest du darauf blicken?
Nein, nicht wirklich. Ich schaue halt wirklich nur die Turniere und konzentriere mich eigentlich buchstäblich auf mich. Also ich schaue jetzt nicht nach Stats oder nach irgendwas nach.
Dann lass uns mal ganz kurz, aber trotzdem hier kurz und bündig über diesen Abend sprechen. Luke Littler hat ihn gewonnen. Es war der erste Tagessieg von ihm in der Premier League 2026. Hat ja glücklich angefangen gegen Josh Rock. Wayne Mardell da mit einer guten Analyse, dass er weniger aggressiv geworfen hat, etwas softer. Es war auch wirklich zu erkennen. Danach war es ein sehr souveräner Sieg, ein starkes Spiel, bockstarkes Match gegen Gervin Price, 111er Schnitt, 6-3 gewonnen. Und das Finale gegen Johnny Clayton, Florian, überragendes Spiel. Da war ja alles dabei. Bullfinish von Clayton zwischenzeitlich zum 2-1, Littler mit dem Big Fish zum 2-2, Littler mit 8 perfekten Darts, Clayton gewinnt das Leg trotzdem in 11, am Ende dann Littler holt nochmal ein entscheidendes Break, gewinnt es mit 6-4 schlussendlich, also das Spiel hatte alles an einem Abend, der irgendwie doch relativ zäh war ansonsten.
Ja, wie gesagt, Littler hat es einfach dann gut gemacht. Ich meine, ich kann mich an die eine Szene erinnern, wo er 8 perfekte schmeißt und Littler dann Clayton dann 11 Darts schmeißt, das war schon ein geiles Spiel, aber dass dann Littler das 5-4 macht zum Break, das ist einfach Weltklasse.
Absolut, so ist es. Und er hat jetzt natürlich auch diese 5 Punkte gebraucht, um nach vorne zu kommen in der Tabelle. Für Johnny Clayton jetzt auch kein Desaster, alles andere als das. Der ist einfach super stabil. Hättest du damit gerechnet, dass wir mit Johnny Clayton hier doch einen sehr souveränen Tabellenführer haben, der jetzt, würde ich sagen, vor Beginn der Saison so nicht drauf stand?
Ja, ich hätte Littler und Humphries weiter vorne gesehen. Aber wie gesagt, Clayton ist einfach bockstark, ja. Die anderen Saisons, wo er in der Premier League war, war er auch immer eigentlich Top 2 und so. Also er macht es in der Premier League, wenn er dabei ist, eigentlich immer gut.
Ja, in der Tat, jetzt auch hier in Cardiff besiegt nacheinander die Nummer 3, Rian van Veen, und die Nummer 2 der Welt, Luke Humphries, jeweils mit 6-4. Ich würde sagen, ohne zu glänzen, im Finale eigentlich am besten gespielt, aber dann von einem überaus starken Littler gestoppt worden. Dennoch ein klarer Gewinner des Abends, muss man so klar sagen, bei Johnny Clayton. Lass uns aber auch mal über Verlierer sprechen. Ich denke, da muss man auch Michael van Gerwen nennen. 1-6 Klatsche kassiert gegen Luke Humphries, nachdem er so wunderbar reingestartet ist in die Premier League mit 2 Finals, Back-to-Back, dann die Absage verletzungsbedingt in Belfast und in Glasgow war es, genau, in Belfast dann auch nichts gerissen, jetzt auch nicht, also seitdem ist irgendwie der Wurm drin. Kannst du dir es erklären, wie blickst du generell auf den Michael van Gerwen? Bist du eher ein Fan oder blickst du eher skeptisch auf ihn?
Ich bin sehr skeptisch bei ihm, weil er eigentlich mein Idol ist, also von dem schaue ich mir viel ab eigentlich, von dem habe ich auch eigentlich diese Gewinnermentalität, sage ich jetzt mal, aber zurzeit, also am Anfang der Saison hatte ich echt das Gefühl nach dem Bahrain Darts Masters, wo ich gesagt habe, hey, jetzt kommt er langsam wieder. Dann die ersten 2 Spieltage in der Premier League, da dachte ich, okay, cool. Aber die letzten, also seitdem er verletzt war und nicht beim dritten Spieltag dabei war, seitdem spielt er einfach nicht mehr das, was er davor gespielt hat. Ja.
Das heißt also Idol, Vorbild im Darts, und du bist dann eben auch, kann man schon so sagen, großer Fan, drückst ihm dann auch am meisten die Daumen von den Spielern, kann man das so sagen?
Ja, 100%. Ich meine, wenn er gegen Deutsche spielt, das habe ich auch Matthias Ehlers selber gesagt beim Host Nation Qualifier. Ich habe gesagt, Euler, wenn du kannst gegen jeden spielen, dann bin ich für dich, aber nicht gegen Van Gerben. Da hast du keine Chance.
Ja, besondere Beziehung. Vielleicht bevor wir drüber sprechen, über deinen Weg in den Dartsport, aber kann man auch sagen, dass Van Gerven dich dann auch mit beeinflusst hat, sag ich mal, ihn spielen zu sehen? Oder ist das falsch? Würdest du so weit jetzt nicht gehen?
Nein, ich habe Dart eigentlich angefangen wegen meinen Eltern. Ich habe da noch gar nicht wirklich geguckt, ja. Aber irgendwann habe ich halt einfach Van Gerven gesehen und habe mir gedacht, hey, cool, geiler Spieler. Und von dem habe ich mir einfach sehr viel abgeschaut.
Trotzdem jetzt hier in Cardiff hat es eben nicht gereicht für einen guten Abend. Hatte auch nur zwei Darts auf Doppel. Das war eine klare Klatsche gegen Humphreys. Ansonsten, wen man auch in die Verliererkategorie dieser Woche packen muss, Stephen Bunting. Also irgendwie nach den 5 Punkten, nach dem Tagessieg zuletzt in Belfast, konnte er den Schwung nicht mitnehmen, verliert ein irgendwie merkwürdiges Spiel gegen Gervin Price. Wurde natürlich auch ausgebuht unter Druck gegen einen der beiden Hometown Heroes. Wie stehst du eigentlich zu dem Thema? Jetzt als jemand, der auch schon ein paar Bühnen gesehen hat, auf ein paar Bühnen gespielt hast, das Thema Buhen und Einfluss durchs Publikum stelle ich mir jedenfalls als Spieler dann echt schwierig vor, dagegen so eine Masse anzukämpfen, oder?
Ja, ich muss sagen, einfach ist es nicht. Aber wenn du halt wirklich vorne mitspielen willst bei den Profis, musst du es halt einfach können, ja. Du musst lernen, es abzuschalten, einmal dein Bestes zu geben, egal ob es dann klappt oder nicht, ja. Aber einfach irgendwie probieren, dass du es ausschalten kannst, weil sonst klappt es nicht.
Ansonsten, wer auch ausgeschieden ist, wieder im ersten Spiel, ist Josh Rock. Der ist deshalb auch ein klarer Verlierer. Insgesamt das größte Sorgenkind der bisherigen Premier League-Saison, hat jetzt auch am 5. Spieltag keine Punkte einfahren können, aber ein Top-Spiel gemacht gegen Luke Littler, verliert 4-6. Am Ende fast 8 Punkte im Average höher, aber nur 21% auf Doppel getroffen. Auch mal 7 Perfekte geworfen, muss eigentlich 4-1, mindestens 3-2 führen nach den ersten 5 Legs, aber liegt dann auch schon hinten. Und kann das dann irgendwie nicht mehr kompensieren. Ja, du wirst sicherlich auch schon in deiner jungen Laufbahn Spiele gehabt haben, wo es eigentlich gut läuft, aber dann die Doppel nicht fallen. Kann man es so einfach erklären, gerade bei Josh Rock, der jetzt einfach die Siege nicht holt aktuell?
Ja, bei Josh Rock ist halt viel Pech dabei eigentlich. Heute hat er sich selber ein bisschen, ja, verblödelt. Ja, dann wird zu viel nicht genutzt. Ja, das musst du halt auch gegen Littler, die Nummer 1 der Welt, machen, weil sonst schaust du einfach blöd aus.
3 weitere, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, sollten wir ganz kurz erwähnen. Wie blickst du auf Rian van Veen, zuerst genannt, der amtierende WM-Finalist, hat jetzt auch schon 3 Finals erreicht in der Premier League, jetzt heute mal gegen Clayton verloren, nicht so 1A-Spiel gemacht, aber van Veen als neue niederländische Nummer 1 hat Van Gerven abgelöst. Kannst du auch ihm ein bisschen was abgewinnen oder wie sieht's da aus?
Also ich muss sagen, auf van Veen schaue ich gar nicht eigentlich. Ich finde zwar cool, wie er spielt und was er macht, aber ich werde mir von dem nichts abschauen oder so. Ja, ich meine, ich bin eh schon beleidigt, dass er jetzt die niederländische Nummer 1 ist.
Woran liegt's, dass du den Spielstil nicht magst oder irgendwie, er ist ja schon auch ein durchaus sehr, sehr unterschiedlicher Charakter im Vergleich zu MVG.
Nee, ich mag ihn schon, aber er ist jetzt kein Spielertyp oder einfach keine Person, wo ich jetzt sagen würde, hey, von dem muss ich was lernen oder von dem würde ich mir jetzt was abschauen.
Verstehe, aber auf jeden Fall muss man sagen, sehr stabil jetzt reingekommen in die Premier League. Da kann man dann sich auch mal hier in Erstrunden aus mit einem 92er Schnitt erlauben, denke ich. Insgesamt einfach noch zu stabil, um ihn jetzt als Verlierer der Woche darzustellen, ist sicherlich irgendwie dazwischen zu verorten. Das gilt auch für Luke Humphreys. Ja, wie hältst du es mit Cool Hand Luke, der jetzt nur auf Platz 6 steht? Das ist schon eine dicke Überraschung und im Prinzip muss man ihn als Sorgenkind gerade darstellen, nur bezogen auf die Premier League.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er spielt ja gut. Er holt die Ergebnisse einfach noch nicht. Aber das kommt im Laufe der Saison eh wieder. Also wird er wahrscheinlich am Ende auch in den Top 4 sein und dann in die O2 Arena fahren. Also von daher kein Problem für ihn.
Bin ich bei dir über die gesamte Saison hinweg, sehe ich ihn auch klar in den Top 4. Es sind ja jetzt auch nach 5 Wochen nur 3 Punkte Rückstand. Wir schauen jetzt mal auf die Tabelle. Clayton ist vorne mit 14 Punkten. Price dahinter mit 9, über den haben wir jetzt gar nicht gesprochen, außer, ja, dass wir erwähnt haben, glücklich gewonnen gegen Bunting. Gegen Littler auf verlorenem Posten, kam nie so richtig in den Flow, hatte ich das Gefühl in der Tabelle. Aber wie gesagt, sieht's gut aus, sieht jetzt auch besser aus für Littler. Auch der 9 Punkte, genauso wie Van Veen. Van Gerven 8, Humphreys 6, Bunting 5, Rock 0. Vielleicht noch ein Take zur Premier League von dir und Van Gervens Chancen für die Top 4. Man hat ihn ja jetzt in diesem Jahr nicht so klar auf dem Zettel, auch wegen der Entwicklung in den vergangenen Jahren. Glaubst du dennoch, dass er uns alle überraschen kann und die nötigen Punkte einfährt, um irgendwie dann in den Playoffs dabei zu sein? Wie ist deine Prognose?
Ich muss sagen, ich bin da, wenn es um Van Gerwen geht, bisschen extrem. Ja, ich meine, er wird eigentlich bei jedem Turnier, wo er ist, immer abgeschrieben und er wird halt auch nicht so behandelt als die Nummer 4 der Welt. Das ist halt einmal der Vergleich, weil er früher halt alles wirklich wegdominiert hat und jetzt einfach durch die Veränderungen, durch seinen Wurf und so weiter, dadurch ist er halt nicht mehr der Top-Kandidat und wird halt oft unterschätzt. Aber ich denke schon, wenn er seinen Stiefel runterspielt und auch wieder normal spielt und Gas gibt, dass er dann locker unter den Top 4 sein kann.
Nächste Woche, 6. Spieltag in Nottingham, spielt Van Gerwen im zweiten Match gegen Johnny Clayton, also gegen den Spitzenreiter, kann er dann ein bisschen was ausbügeln. Zuvor Rock gegen Bunting, das ist das Duell des Letzten gegen den Vorletzten. Und dann haben wir noch Humphreys gegen Van Veen. Ja, Humphreys tut sich gegen Van Veen extrem schwer, wissen wir alle. Price gegen Littler, das 4. Viertelfinale. Und da wissen wir auch, dass Price gegen Littler oft auch besser aussieht, als das jetzt heute der Fall war in Cardiff. Also direkt die Chance zur Revanche. Das war die Analyse von Woche 5 der Premier League in Cardiff und der kurze Blick eben auf Woche 6 mit unserem Gast in dieser Woche, Florian Preis. Und mit dir wollen wir jetzt natürlich auch noch sprechen über deinen Weg bisher im Darts. Du bist 18 Jahre jung, kommst aus Bayern. München ist richtig oder wo genau?
Nee, genau, aus München.
Direkt München, okay. Ja. Hast bei der Next Gen jetzt einen Turniersieg schon einfahren können in diesem Jahr. Und wir alle wissen, dass du im Junioren-WM-Finale in Lakeside standest bei der letzten WDF-Weltmeisterschaft. Frisch gebackener European Tour-Debütant bist du auch noch. Jetzt von diesen drei Sachen, was steht da so in deiner bisherigen Rangliste, persönlichen Rangliste am weitesten oben?
Also als letztes würde ich jetzt wahrscheinlich den Next-Gen-Titel nehmen, weil ich einfach finde, dass das nur ein Mittel zum Zweck ist, um dann bei der Super League mitzuspielen. Wenn ich die Super League gewinne, ist das nochmal ein anderer Schnack. Puh, schwierig. Ja, ich meine, European Tour Debüt ist schon geil, aber ich gehe auch an die Sache ein bisschen anders ran. Die meisten Leute sagen dann, oh geil, European Tour Debüt und Ding und bla. Ich sag, hey, ich hab's geschafft, aber ich möchte jetzt auf die Bühne gehen und schauen, dass ich einfach mein Spiel spiele. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das besser ist wie jetzt das WM-Finale oder so, was ich gespielt habe. Natürlich hätte ich es gern gewonnen, aber ich könnte mir jetzt gleich entscheiden. Ich glaube, ich würde es circa auf dieselbe Stufe stellen.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter in die Vergangenheit zurückschauen, du bist ja immer noch ein junger Kerl, aber hast schon eine lange Darts-Vergangenheit, auch bedingt durch deine Eltern, hast ja eben schon anklingen lassen. Vielleicht kannst du ein bisschen näher erklären, wie bist du zum Dartsport gekommen?
Seit 2016 sind wir immer nach Slowenien gefahren zur IDF-Europameisterschaft und 2017 habe ich dann einfach mal gesagt, hey Mama, Papa, ich will anfangen zu spielen. Hab's dann auch probiert. Dann habe ich einfach zu Hause gesagt, hey, ich mag jetzt trainieren und nächstes Jahr besser werden und bla. 2018 war ich dann schon 5. oder 4. Und dann war halt der tragische Fall, dass dann im November mein Opa gestorben ist und ich ihn halt versprochen habe, dass ich diesen Europameistertitel unbedingt holen werde. Dann habe ich 2019 schon auf den 4. Platz geschafft. 2020 ist dann ausgefallen und dann habe ich den Europameistertitel, glaube ich, 2021 das erste Mal geholt. Und durch das bin ich halt circa, ich habe halt immer weitergemacht durch das Versprechen von meinem Opa und dann ist halt so gekommen, wie es jetzt ist.
Ja, tolle persönliche Geschichte, finde ich sehr bewegend, dass du die auch mit uns teilst. Wenn du jetzt mal so insgesamt so auf deine Familie schaust, kann man sagen, ihr seid eine Darts-verrückte Familie, nicht nur du, höre ich so ein bisschen daraus?
Ja, Darts-verrückt schon. Ich meine, ich bin der Einzige, der es jetzt wirklich mit PDC und so anfängt und macht und Ding. Aber meine Eltern haben E-Dart gespielt, spielen auch ab und zu Still-Dart. Oder mein Papa hat gespielt, der hat jetzt vor 2 Jahren aufgehört meistens, aber meine Mama spielt noch. Meine Oma hat gespielt, ihre Schwester hat auch gespielt, also es geht schon ein bisschen länger, sag jetzt mal, aber die haben es jetzt nicht wirklich größtenteils professionell, sage ich jetzt mal, gespielt. Die haben einfach mal ab und zu ein paar Pfeile geworfen. Ja. Außer meine Eltern halt, die nicht, aber Oma und ihre Schwester.
Wann hast du dann so den ersten ganz großen Schritt auf deinem Weg nach vorne gemacht? Und was war auch ausschlaggebend dafür im Training? Und kannst du das auch irgendwie so zeitlich verorten, wann es bei dir dann so Klick gemacht hat, wo man irgendwie gemerkt hat, wo vielleicht auch andere gemerkt haben, hier, du hast mehr Talent als andere?
Meine Eltern haben von Anfang an eigentlich gesagt, hey, probier's. Ja, wir geben dir keinen Druck, du musst das selber machen, du musst trainieren und Ding. Wir werden nie sagen, hey, du musst trainieren und Ding. Wenn du Spaß hast dran und Bock drauf hast, dann machst du das. Und wenn nicht, dann lass es. Die Motivation hatte ich halt einfach durch Opa und so. Und ich habe mich halt wirklich, Mama erzählt es halt immer ab und zu anderen Leuten, ja. Ich bin von der Schule nach Hause gekommen, habe meine Hausaufgaben gemacht, habe gelernt und dann bin ich eigentlich, bis ich schlafen war, eigentlich immer an Bord gestanden, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte diesen Europameistertitel für Opa. Und das hat sich eigentlich über die Jahre durchgezogen. Ich habe eigentlich wirklich an Bord gestanden, am Anfang vielleicht noch so Best-of-Five-Spiele gemacht und so weiter. Und irgendwann habe ich einfach durch, auch durch Bella Seidel ein bisschen, habe ich dann 100er Blöcke gespielt, Scoring trainiert, doppelt trainiert mit 170, 121. Und jetzt seit 1,5, 2, 3 Jahren sehe ich die stetige Verbesserung einfach. Ja.
Ganz kurz kannst du vielleicht den Zuhörern erklären, du hast den Namen Seidel angesprochen. Welche Rolle spielt der in auf deinem Weg?
Ich muss dazu sagen, ich habe eigentlich seitdem ich spiele, seit den 8 Jahren, spiele ich eigentlich immer nur daheim. Es gab mal eine kurze Zeit, wo ich vielleicht bei 10, 11 Mal am Samstag bei ihm war und da trainiert habe. Er hat mir halt mal Tipps gegeben vor 2, 3 Jahren, die habe ich halt auch umgesetzt. Ich habe viel mit ihm gemacht, auch mit ihm in der Mannschaft gespielt und so. Ich möchte jetzt nicht kleiner reden, wie er ist. Ja, er hat schon viel für mich gemacht, aber größtenteils habe ich alles alleine gemacht durch mein hartes Training und so weiter. Er hat mir ab und zu ein paar Tipps gegeben, aber den größten Teil, würde ich schon sagen, habe ich noch selber gemacht, einfach durch die Routine und so weiter und Disziplin.
Also kann man sagen, du hast so deinen eigenen Weg dann auch relativ schnell gefunden, aber hattest dann auch ein paar Leute, die dich ein bisschen gefördert haben, jetzt auch abseits deiner eigenen Familie?
Ja.
Okay, verstehe. Dann lass uns mal so ein bisschen reingehen, jetzt so gerade konkret in die letzten Jahre. Du hast ja dann auch bei der WDF viele Jugendturniere auch abseits von Lakeside da erfolgreich bestritten. Welche Bedeutung hatten so diese WDF-Jugendturniere für dich? Also klar, die PDC hat auch die Development-Tour, ne, ab 16 Jahren dann, aber das ist ja bei der WDF nochmal ein anderer Schnack. Und da gibt es ja noch sehr viel mehr Möglichkeiten, vielleicht auch internationale Turniere zu spielen. Wie würdest du drauf blicken, rückblickend?
Auch durch die WDF bin ich auch so gut geworden, wie ich jetzt bin. Ja. Ich hatte das erste Turnier in Borken 2024. Das war, glaube ich, mein erstes oder zweites WDF-Turnier. Das habe ich auch direkt gewonnen. Und bei dem WDF-Turnier habe ich halt einfach auch gemerkt, hey, je weniger du dich auf den Gegner konzentrierst, je mehr du schaust, hey, ich spiele mein Spiel, schau, dass du da in 18 Darts oder so dein Leg gewinnst oder 21. Einfach, dass du dich mehr auf dich selber konzentrierst und nicht mehr so hektisch bist. Das hat mir halt viel geholfen, auch diesen Titel zu holen. Ich meine, ich hatte im Finale Kenji Steinbach, der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die 5 der Welt, ja. Und ich bin einfach hingegangen und habe mir gedacht, ja, keine Ahnung, wer du bist, ich hau dich weg und hab's dann auch echt gut gemacht. Ich glaube, ich hatte damals einen 97 Average. Das war für mich nicht selbstverständlich damals. Ich habe gesagt, Alter, was habe ich denn da? Ja, also ich konnte es gar nicht fassen eigentlich, was ich da gespielt habe. Aber, also wie gesagt, das erste Turnier war schon eigentlich das, wo es in die richtige Richtung ging. Dann über die letzten, ja, über 2025 habe ich ja mehrere Turniere gespielt. Da habe ich gesagt, hey, ich fokussiere mich auf die WDF-WM und so weiter. Da habe ich auch 9 in einem Jahr gewonnen. Und natürlich, je mehr ich gewonnen habe, desto weniger wichtig war mir der Turniersieg. Ich habe nur gesagt, hey, ich gewinne ein Turnier, weiter geht's. Ja. Das war ich immer so ein Hin- und Herschieben. Da Italien gewonnen, nächstes Wochenende oder in 2 Wochenenden geht's weiter nach Beispiel auf Tschechien. Einfach weitermachen und schauen, dass es dann reicht.
Du willst neue Darts ausprobieren, hast aber überhaupt keine Lust darauf, direkt viel Geld für ein Set auszugeben, das dir dann am Ende vielleicht überhaupt nicht liegt? Dann ist dartsline.de genau das Richtige für dich. Das ist nämlich Deutschlands erster Dart-Verleih, gegründet schon 2020. Und da kannst du dir dann Darts einfach ausleihen und in Ruhe testen.
Und das Ganze ist sogar richtig günstig. Ab 4,99 Euro bekommst du bereits ein Set für 3 Tage. Wenn du es länger testen willst, überhaupt kein Problem. Du kannst doch einfach auf 5, 7, 10 oder sogar 15 Tage verlängern gegen einen kleinen Aufpreis dann. Besonders cool sind dabei die Rabattcodes. Wenn du 2 Sets leihst, sparst du 15% mit dem Code 2for1, also 2 groß F-O-R-1 und bei 3 oder mehr Sets sogar 25% mit dem Code 3for1.
Auch beim Versand musst du dir keine Sorgen machen, du zahlst die Versandkosten nur einmal und für den Rückversand liegt dann eben direkt ein kostenloses Etikett im Paket. Das ist super unkompliziert und die Auswahl, die kann sich auch sehen lassen bei dartsline.de. Rund 200 verschiedene Modelle, die ständig erneuert werden. Was nicht gut ankommt, das wird einfach aussortiert, so bleibt die Auswahl immer spannend.
Und wenn du möchtest, kannst du dir die Darts sogar gleich mit Zubehör leihen, also mit Shafts und Flights mit dazu. Bei Target Darts kannst du sogar die Spitzenlänge anpassen lassen, länger oder kürzer, ganz wie du willst. Also, wenn du Darts testen willst, ohne Risiko, schau unbedingt vorbei auf dartsline.de. Die Promocodes findest du auch noch einmal in den Shownotes.
Rückblickend betrachtet jetzt konkret, die letzte Jugend-WM war ja mit dem Finale äußerst erfolgreich. Wie blickst du dann auf so ein Spiel gerade oder auf so ein Turnier gerade als sehr ehrgeiziger Spieler, als jemand, der sich auch übers Gewinnen definiert? Ich meine, es ist jetzt keine Schande, im Finale gegen Mitchell Lowry verloren zu haben. Siehst du eher so das Achievement Platz 2, Vize-Weltmeister Jugend in Lakeside, oder siehst du eher das verlorene Finale?
Ich sehe 100% das verlorene Finale, weil ich bin einfach so, ich gehe in das Finale rein, um es zu gewinnen. Ich habe auch gut gespielt, aber ich will jetzt nicht sagen, dass Mitchell Lowry besser war wie ich. Ich war einfach nur zu dämlich, die wichtigen Momente dann auch zu machen. Ich kann mich an eine gute Szene erinnern. Da hätte ich zum 2-2 in Sätzen ausgleichen können. Check 100, hab 118, glaube ich, Rest. Schmeiß einen Single 20er und hab dann keine Chance mehr aufs Triple. Muss auf Triple 16 gehen, treff sie und verpasst Single Bull. Das ist halt unglücklich. Und dass er dann 120 direkt macht, das ist halt klar seine Klasse. Aber andererseits gibt's halt auch mal so, ich sag, ohne schlecht reden zu wollen, lucky Momente, wo er halt einfach mal reingeht, ja. Ich weiß nicht, wie ich das besser sagen soll. Das ist so ein Moment, der kann reingehen, muss nicht reingehen, ja.
Es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du gesagt hast, ja, ich bin zufrieden mit diesem 2. Platz. Zeichnet dich ja sicherlich auch aus. Nimmst du das so wahr, dass dich das auch unterscheidet von vielen anderen? Jetzt nicht nur in deiner Altersklasse, aber man hat häufig das Gefühl, gerade im deutschen Dartsport, der in der Spitze auf PDC-Level nie oder noch nicht zumindest die ganz großen Ergebnisse gesehen hat. Von einzelnen Mega-Runs, Gabriel Clemens WM Halbfinale und sowas alles abgesehen. Aber kannst du es nachvollziehen irgendwie, dass man manchmal den Eindruck hat, manche Deutsche sind sehr schnell zufrieden?
Ja, das ist das, was ich auch angesprochen habe bei den Hostation Qualifiern. Die qualifizieren sich und meinen dann, hey, ich habe mich qualifiziert, reicht schon wieder. Die sehen, also letztes Jahr waren es ja noch 1250 Euro. Sie sagen, hey geil, ich hab's Geld und dann einfach genießen. Ich kann das nicht. Ich sag, hey, ich gehe auf diese Bühne, möchte schauen, dass ich gewinne. Mir egal, ob der Gegner Rob Cross oder Schieß mich tot heißt, ja. Ich gehe auf diese Bühne, schaue, dass ich mein Spiel spiele und schaue, dass ich irgendwie gewinne, ja. Und ich finde schon, dass mich das unterscheidet zu nicht mal zu den anderen Jugendspielern, sondern allgemein zu vielen Spielern. Es gibt immer so eine Sache, daran erinnere ich mich gern zurück. Ich habe die Bundesliga-Endrunde gespielt und habe meine Darts vergessen, weil ich einfach, keine Ahnung warum, ist ja auch egal. Dann spiele ich gegen Marcel Hausotter, glaube ich, war's. Ja, genau, Hausi war's.
Der sich jetzt auch wieder erneut qualifiziert hat für ein Turnier, ich glaube in München, im Rahmen der Qualifier.
Ja. Spiel gegen Hausi und gewinn, glaube ich, 4-1, 4-2. War ein relativ solides Spiel eigentlich, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Und er sagt einfach zu mir nach dem Spiel, Alter, das gibt's nicht. Du bist 17 und spielst gegen mich. Und dir ist es, also ich kann es ja anders ausdrücken, er hat es, glaube ich, genauso gesagt. Und dir ist es scheißegal, wer vor dir steht, du willst ja einfach nur rasieren. Dir ist es egal, ob ich das bin oder wer. Wie kann man mit 17 so abgebrüht sein? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, ich schaue einfach, dass ich gewinne und fertig.
Ja, ich denke, zweifellos ist es ein Unterschied zu vielen anderen und zur Mehrheit der Spieler, da würde ich dir recht geben. Und ist auch mein Eindruck, nicht nur der von mir, es blicken ja auch andere jetzt in der Dartszene auf dich und haben auch schon ähnlich drüber gesprochen. Vielleicht kann man aber natürlich auch irgendwie den Case aufmachen, dass manchmal dieses extrem Ehrgeizige dann auch dir im Weg steht, Fragezeichen, weil manchmal auch ein bisschen Leichtigkeit guttun würde. Hast du darüber auch schon mal so nachgedacht? Oder sagst du, ich gehe meinen Weg, völlig egal, und das wird mich am Ende ans Ziel führen?
Ja, was heißt völlig egal? Natürlich denkst du immer mal drüber nach, was könntest du besser machen, um dein Spiel vielleicht lockerer zu machen oder was weiß ich. Aber ich habe festgestellt, je weniger Druck ich habe, desto weniger spiele ich gut. Und ich mache mir jetzt nicht selber Druck, dass ich sage, hey, ich muss gewinnen oder Ding. Das meine ich nicht, sondern ich sage halt, hey, spiel dein Stiefel runter, schau, dass du deine, was weiß ich, Dart spielst. Einfach nur dein Spiel machen und gucken.
Dann sprechen wir noch ein bisschen über das, was jetzt auch zuletzt anstand auf PDC-Ebene. Du hattest ja dann auch die Jugend-WM im letzten Jahr schon gespielt. Dort ging es dann nicht weiter als in die Gruppenphase. Jetzt die Q-School Anfang des Jahres. Auch da waren ja die Kommentare, die du dann bei Instagram machst, ne, die Analysen sehr unterschiedlich im Vergleich zu vielen anderen Spielern, weil man auch da sofort rausliest, der Mann ist da, um mehr zu schaffen, als nur irgendwie mitzuspielen. Jetzt blick mal ein bisschen mit ein bisschen Abstand drauf auf diese Q-School-Performance. Was würdest du dir selbst dort für eine Note geben oder wie würdest du selbst drauf blicken mit 2 Monaten Abstand?
Ja, spielerisch würde ich schon eigentlich ein A geben, sage ich jetzt mal, also eine 1, weil ich sage, hey, das ist ein Niveau, wo du durchaus auch bei der Pro Tour mithalten kannst, ja, oder auch ab und zu mal vorne mitspielen kannst. Natürlich, was ich halt auch vergesse, ich bin erst 18, ja. Aber ich vergesse ja auch nur, dass ich 18 bin, weil ich jetzt schon dieses Niveau spiele, wo andere Leute erst mit 30, 35 hinkommen, ja. Also wie gesagt, spielerisch, außer vielleicht der dritte Final Stage Tag, würde ich schon sagen, ist es mit ca. 90 Average über alle Tage ein A. Aber ergebnistechnisch abseits der First Stage finde ich jetzt echt mager gewesen. Ja. Aber passiert. Ich meine, spielerisch kann ich mir nichts vorwerfen, einfach Pech gehabt. Und wenn ich so nächstes Jahr bei der Q-School spiele, vielleicht sogar besser, dann wird es wahrscheinlich reichen für eine Tourcard.
Mit welchem Ziel bist du zur Q-School gefahren in diesem Jahr?
Auch wenn es sich vielleicht arrogant anhört, keine Ahnung, 100% Tourcard, weil ich sage, hey, ich kann das spielen, ich kann dieses Niveau haben und wenn ich dann auf der Pro-Tour bin, dann werde ich ja nochmal besser.
Dass du das Niveau hast in vielen Fällen, an vielen Tagen, das hat man jetzt auch bei der Next Gen schon gesehen. Du hast dann direkt am ersten Wochenende einen Turniersieg geholt. Da haben wir dann auch miteinander gesprochen im Siegerinterview ganz kurz und hast ja da auch relativ deutlich gemacht, dass das jetzt nicht deine bevorzugte Turnierserie ist oder so, ne? Aber du spielst es auch wegen des Sponsors und natürlich wegen der Super League. Nimm uns da mal so ein bisschen mit, also wie blickst du auf die Next Gen und wie blickst du auch auf deine Performances in diesem Jahr, die ja unbestritten sehr gut sind?
Ich muss sagen, natürlich habe ich jetzt, glaube ich, 3 Viertelfinals, also 1 Sieg, 2 Viertelfinals und einmal letzten 16. Der Sieg ist natürlich super, ich habe da auch konstant gespielt. Ich meine, Turnier wird schon 92, alles fein, also da gibt es auch deutlich Schlechteres. Am ersten Next-Gen-Tag habe ich, also ganz der erste Tag, wo ich gespielt habe, habe ich mir gedacht, hey, Viertelfinale, cool, dass ich dann relativ so abgekackt bin im Viertelfinale mit 79 Average. Habe ich mir schon gedacht, Alter, was machst du da eigentlich? Das hat mich wirklich genervt. Da war ich dann auch froh, dass ich den Sieg geholt habe am nächsten Tag. Zu Kalka, also ohne es jetzt irgendwie böse zu sagen, ne? Natürlich habe ich zweimal gegen Paul verloren, einmal Pech wegen dem FA Cup, dass die 2 besten Spieler des Turniers gegeneinander gespielt haben, schon im Viertelfinale. Dass ich gegen Paul zweimal verliere, wo ich um die 90 spiele, glaube ich, und er zweimal 100 spielt, alles fein. Aber ich habe mir trotzdem gedacht, hey, es geht auch viel besser. Weil ich meine, da hatte ich auch schon ein bisschen ich sage jetzt mal Kopf, weil einfach mir ein anderes Thema so im Kopf gebrannt ist, dass ich gesagt habe, hey, das kriege ich gerade einfach nicht weg. Und dafür, dass ich dann über beide Turniere 90 spiele, was willst du mehr?
Also du warst vom Kopf her eigentlich gar nicht gut gepolt für diese Turniertage?
Nee, die letzten, also ich kann eigentlich schon sagen, die letzten 3 Wochen, also seit Kalka halt, habe ich halt immer ein bisschen mit Kopf gespielt, weil ich, also nicht turniermäßig Kopf, dass ich sage, hey, warum läuft es nicht so oder irgendwas, sondern mich hat einfach ein anderes Thema privat beschäftigt. Mhm. Deswegen war ich halt immer mal abseits vom Wort und Kopf abwesend. Klar darf es keine Entschuldigung sein, aber dafür habe ich relativ noch gut gespielt. Ich kann mich noch an dieses Spiel erinnern gegen Dragutin, wo wir beide um die 100 spielen, wo 2-2 ausgeht. Aber mich hat es einfach dann im größten Teil genervt, dass ich dann natürlich gegen Paul verloren habe. Ich habe ja dann auch in meinem Beitrag geschrieben, hey, ich bin einfach genervt von mir und meinem Kopf. Jetzt nicht wegen den Ergebnissen selber, das wurde wieder ein bisschen falsch aufgefasst, aber ja, soweit ist die nächste Chance auch ganz gut. Mal schauen, wie es am Wochenende läuft.
Ganz genau, da geht's dann weiter in Hildesheim am Ort von deinem ersten Next-Gen-Turniersieg. Ich sag mal so, egal wie die Ergebnisse jetzt sein werden im weiteren Verlauf der Saison, wirst du ja dann dich für die Super League qualifizieren. Also im Zweifel, im Notfall geht das immer über die Jugendrangliste. Hast du ja jetzt eigentlich schon genug Preisgeld eingespielt. Jetzt glaube ich nicht, dass du so ein Typ bist, der sich jetzt sagt, ja, alles Weitere ist jetzt Bonus oder so. Ne? Du hast sicherlich dann, nachdem du die Tourkarte nicht geholt hast, dann auch die Super League als Kernziel so in diesem Jahr anvisiert. Kann man das so konstatieren?
Ja, anvisiert nicht. Ich habe halt gesagt, wenn es reicht, reicht es. Wenn nicht, dann nicht. Ich probiere jetzt die nächste. Eigentlich wollte ich sie ja, wie gesagt, gar nicht spielen. Aber dann haben wir halt ein bisschen geredet und haben gesagt, hey, Super League holst du dir, dann spielst du dort und dann vom Niveau her kann es ja auch reichen für die WM-Qualifikation. Eigentlich hat Bulls ja auch nicht Unrecht damit.
Würde ich auch sagen.
Aber ja.
Ansonsten Development Tour, dort hast du den Auftakt natürlich auch schon mitgenommen. Wirst du die komplett spielen, kannst du es schon sagen? Oder wie ist da die Planung, die weitere Planung für dieses Jahr?
Also eigentlich war die Planung von Anfang an, ich spiele die ganze Challenge Tour, die ganze Dev Tour und auch die ganze Next Gen. Aber bei der Next Gen, wie gesagt, ich weiß es noch nicht, vielleicht mag ich mal auf irgendein EDA-Turnier fahren, wie die Deutsche Meisterschaft und so, wo einfach Teamsport wichtig ist. Wo ich auch mal
ist er wahrscheinlich jetzt durch diese gute Ausgangslage nach den ersten 4 Turnieren auch am besten eigentlich handelbar mit der Next Gen, ne? Weil da brauchst du ja eigentlich kein Preisgeld mehr für irgendwas.
Ja, das ist halt gut gefallen, sage ich jetzt mal.
Und ansonsten, wenn du so ein bisschen weiter in die Ferne schaust, weiß gar nicht, ob du das so machst oder hast du irgendwie was manifestiert als Ziel, was du so noch erreichen willst in deiner Karriere? Ich meine, die Karriere ist unfassbar jung und ja, du bist gerade was auch schon selbst betont, erst 18 Jahre. Aber ja, was hast du dir so vorgenommen in deinem Darts-Leben?
Naja, ich will jetzt nicht zu große Töne spucken. Ja. Also in erster Linie habe ich einfach gesagt, hey, wenn ich irgendwann mal Profi sein sollte und ich dann aufhöre mit dem Profisport und so weiter, dass ich einfach sagen kann, hey, ich habe das geschafft, was ich wollte und ich bin stolz auf... Also jetzt gerade bei jedem Turnier sage ich nicht, ey, ich bin stolz, dass ich das und das erreicht habe oder irgendwas. Aber wenn ich dann irgendwann meine Karriere, sage ich jetzt mal, an den Nagel gehängt habe, da möchte ich schon sagen, hey, stolz auf mich, gut gemacht. Und das ist erstmal das Ziel Nummer 1. Klar sage ich schon, Ziel ist natürlich irgendwann die Nummer 1 der Welt zu werden oder wenigstens der beste Deutsche in der Geschichte. Aber das halt noch in weiter Ferne, sage ich jetzt mal. Jetzt erstmal die Tourcard holen und dann weiterschauen.
Step by step also. Das heißt, du gehst auch im nächsten Jahr voll auf die Tourkarte. Vielleicht geht das ja über andere Wege auch in diesem Jahr. Man weiß ja immer nicht. Es gibt ja verschiedene Wege zur Karte. Du hast anfangs vor einer halben Stunde, und damit will ich auch so ein bisschen das Gespräch dann schließen, die Klammer schließen, auch gesagt, dass du einfach immer Darts gespielt hast, so in den letzten Jahren. Wie sieht das mit dem Trainingspensum jetzt eigentlich aus? Also spielst ja auch super viele Turniere, auch bedingt natürlich durch WDF, was du viel gespielt hast. Bist du da eher ein Trainingsmonster oder hast du es jetzt so ein bisschen reduziert? Machst du auch mal weniger? Wie gehst du es da an?
Mittlerweile habe ich es mir eigentlich angewöhnt, dass ich immer einen Tag vorm Turnier Pause mache, einfach um mich mal zu erholen vom Training. Nach dem Turnier komme ich dann nach Hause. Und da werde ich auch keinen Dart anfassen. Aber wenn ich trainiere, ich habe halt wirklich viel Zeit, weil meine Eltern mir das halt einfach erlauben. Ich helfe dann bei deren der Arbeit. Meine Mama hat halt vier, fünf Kindergärten. Ja, da kann ich halt viel helfen und so. Und kriege auch Geld dafür und so weiter. Wenn ich jetzt überlege, ich denke, circa zwischen 10 und 12 Uhr in der Früh fange ich an und höre dann auf, um, je nachdem, wer mich halt fragt nach Training und so, aber aufhören so um 20, 21 Uhr. Ich bin schon sehr, sehr viel an Bord, wo ich auch immer dazu sagen muss, in meinem Kopf bin ich kein Talent. Ich bin einfach jemand, der halt wirklich alles dafür gibt, gut zu werden oder gut zu sein. Das ist auch sowas, was ich finde, was mich halt von vielen unterscheidet. Es gibt viele Leute, die halt auch sagen, hey, warum bist du so gut oder was machst du und Ding. Und wie gesagt, ich frage halt immer, ja, wie lange stehst du an Bord? Ja, von da und da. Und dann sagen sie halt immer, ja, ich habe irgendwie 6 Stunden Zeit nach der Arbeit. Aber von diesen 6 Stunden stehen sie halt nur 1 Stunde an Bord, wo ich mir denke, kannst du halt noch 2, 3 zuhängen.
Also im Prinzip höre ich so ein bisschen raus, jede freie Minute wird in erster Linie dann am Bord verbracht, wenn es irgendwie möglich ist. Natürlich musst du auch essen und schlafen, das ist mir schon klar. Aber also so abseits der notwendigen Dinge im Leben kannst du eben, hast du schon die Freiheit, dann auch viel Zeit dort zu verbringen und nutzt das dann auch.
Ja, das haben wir schon auf jeden Fall gesagt. Wenn Mama mir schon die Chance gibt, dann werde ich auch die Chance ergreifen natürlich. Und dann werde ich wirklich jede freie Minute eigentlich verbringen. Ich muss sagen, auch schon zur Schulzeit, wo ich halt nicht so viel Zeit hatte, war ich eigentlich immer an Bord und so. Ich habe schon viel, ja, wie sagt man das? Ich habe schon viel geopfert für diesen Sport, sage ich jetzt mal. Ja. Es gibt die Jugendlichen, die halt mit 15, 16, 17 in Pep gehen oder in Kick oder irgendwas einkaufen gehen oder einfach nur rausgehen. Ich war halt wirklich nur an diesem blöden Board gestanden und habe halt wirklich alles gemacht, dass ich einfach weiterkomme.
Und hast du auch einen Plan B oder ist das jetzt gar nicht so im Fokus? Beziehungsweise du hast ja auch eben schon angedeutet, also arbeitest dann auch mit im Kindergarten, hilfst dort relativ viel aus. Also ist das dann auch so eine Art Ausgleich oder wie ist das so im Leben aktuell bei dir?
Nee, das ist kein Ausgleich. Ja. Ich meine, ich helfe meiner Mama natürlich bei ihren 5 Kindergärten, aber das ist ja auch nicht jeden Tag so. Geplant ist, also jetzt ist erstmal voller Fokus auf Dart. Das ist natürlich mein Plan A. Aber ich bin jetzt auch nicht, dass ich sage, ich habe gar keinen Plan B. Nur ich bin einfach so, wenn du nicht stark genug am Plan A glaubst, dann denkst du schon am Plan B. Weißt du, was ich meine? Und ich sage dann lieber, okay, jetzt voller Fokus auf Dart. Und ich habe mit Mama halt schon gesprochen, wenn ich mit 20 immer noch keine Tourkarte habe, ja, wovon halt Bulls NL und viele Tourkarteure einfach nicht ausgehen, weil die sagen, ja, in 1, 2 Jahren, wenn überhaupt, hast du sie schon. Da bin ich ja immer so erstaunt, weil ich sage, hey, ich bin wahrscheinlich der Einzige, der das selber noch nicht so sieht. Wie gesagt, spätestens mit 20 ist eigentlich geplant, dass ich dann eine Lehre mache, weil wir haben halt auch gesagt, es gibt viele, die dann irgendwas studieren nach der Schule und dann machen sie erst eine Lehre mit 20. Und dann haben wir einfach gesagt, ob ich jetzt was studieren würde oder es wirklich probiere, auf die Tourkarte zu gehen. Um wirklich alles zu geben, das ist dann auch egal.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was du uns jetzt erzählt hast und auch wie du jetzt so die nächste Zeit planst, so die nächsten 1, 2, 3 Jahre. Auch Stichwort Plan B fand ich auch sehr, sehr spannend und es klingt aus meiner Sicht auch durchaus schlau, nicht sich nur auf ein Studium zu fokussieren. Irgendwie gab es ja auch mal eine Zeit lang in Deutschland, da hatte ich das Gefühl, nichts als ein Studium war gut genug. Aber es ist ja auch längst nicht mehr so, ist zumindest mein Eindruck. Und bevor man jetzt irgendwie nur studiert, um zu studieren, stehst du dann lieber jetzt noch ein paar Jahre länger am Dartboard und versuchst das zu intensivieren, ne? Ja, so habe ich das jetzt auf jeden Fall nachvollziehen können und bin sehr froh, dass ich und vor allen Dingen unsere Zuhörer jetzt ein bisschen was von dir erfahren haben. Ich würde sagen, wir haben alle Themen durchbesprochen. Nur noch eine Frage zum Abschluss. Jetzt fällt sie mir doch noch ein. Und zwar war mein erster Gedanke, nachdem ich mit Micha in der letzten Folge über die European Tour Host Nation Qualifier gesprochen habe, dass ich bei Florian Preis nicht das Gefühl habe, dass der mit einer von 4 Qualis zufrieden ist. Trifft das zu? Nach diesem Gespräch fühle ich mich bestätigt, aber ich möchte dir die Antwort lassen.
Jetzt gerade, wo du es erwähnt hast, musst du ja nochmal lachen. Ich habe mir den Podcast ehrlich gesagt auch angehört, weil ich einmal wissen wollte, was so ihr das bei der letzten Folge geredet habt. Und ich habe zu Mama nur gesagt, ihr habt mir 1:1 aus der Seele gesprochen. Weil ich habe diesen ersten Qualifier gewonnen und habe mir gedacht, hey cool, du hast es wirklich jetzt geschafft. Aber einer von vier ist auch scheiße, also musst du einfach jetzt nochmal Gas geben. Und dann habe ich jetzt im Nachhinein, wenn ich halt überlege, ich habe mir jedes Spiel, was ich verloren habe, nicht verloren, weil der Gegner gut war, sondern weil ich es mir einfach selber verbaut habe. Weil ich einfach wirklich wieder nicht irgendwie im Fokus war und einfach wieder mit dem Gedanken ganz woanders war. Das ist einfach blöd gelaufen. Aber natürlich, so wie ich halt bin, ja, ich brauche da nicht lügen oder irgendwas, ich war einfach nur enttäuscht und 0,0 zufrieden. Natürlich möchtest du auf dieser Bühne stehen, aber ich bin einfach in der Beziehung nicht normal. Ich bin aber dieser wirkliche Gewinnertyp, der halt wirklich sagt, hey, jetzt nochmal Vollgas.
Und ich sag dir zum Abschluss, ich find's wohltuend und finde es deshalb auch sehr interessant, dass wir jetzt dich mal hier gehört haben, dass wir jetzt auch mal ein bisschen intensiver sprechen konnten, weil es ist eben nicht die Normalität. Du zahlst es ja bislang zurück. Bin sehr gespannt auf deinen weiteren Weg. Und ja, nochmals danke dir fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann jetzt in Hildesheim. Jetzt aber wirklich vorbei hier, der Podcast. Wir wollen jetzt auch nicht dafür sorgen, dass du jetzt zu wenig Schlaf bekommst in der Vorbereitung auf die Next Gen.
Vielen Dank, hat mich gefreut.
Danke fürs Dabeisein. Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Und wir steigen dann hier mit der nächsten Folge Anfang der Woche wieder ein. Dann sprechen wir unter anderem über die Next Gen, aber natürlich vor allen Dingen auch über die UK Open 2026. Also bis dahin, macht's gut. Ciao.